zusammen und erörtern, wie die Betroffenheit, der Grad der Betroffenheit Lateinamerikas durch die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise oder Weltwirtschaftskrise aussieht, wie sich diese Krise auch differenziell in den unterschiedlichen Ländern Lateinamerikas auswirkt, ob vielleicht eine andere Wirkungsweise in den sogenannten Mitte-Links-Regierungsländern zu konstatieren ist, wäre vielleicht auch eine interessante Frage. Und dann auch die Frage, wie die Länder und Regierungen auf diese Krise gewirkt haben. Und schließlich natürlich die wichtigste Frage für uns, wie, oder vielleicht für manche von uns, ich weiß es nicht, ich kann nicht für alle sprechen, wie denn in der Krise sozusagen die Linke und die progressiven Elemente sich weiterentwickeln. Das ist ja eine Frage, die uns ja hier auch umtreibt. Und da gibt es ja manchmal sehr paradoxe Entwicklungen, dass diejenigen, die die Krise prognostiziert haben und davor gewarnt haben, am wenigsten dann von der Krise dann sozusagen politisch profitieren oder Kapital schlagen können, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man hier erörtern muss, wie denn jetzt sozusagen die Linke in Lateinamerika im weitesten Sinne in der Krise agiert und von der Krise betroffen ist und möglicherweise also Fortschritte machen kann oder vielleicht auch das Gegenteil davon. Ich habe wenig Zeit, deswegen will ich 4 Punkte behandeln und die auch nur stichpunktmäßig oder schlagwortmäßig. Erstens, denke ich, kommen wir nicht daran vorbei, nochmal kurz zu überlegen, die Erbschaft und auch fortdauernde Existenz des Neoliberalismus in Lateinamerika. Manche tun so, als ob der Neoliberalismus jetzt schon passé wäre und also das postneoliberale Zeitalter angebrochen sei. Das, glaube ich, ist schon etwas zu euphorisch und trifft nicht die Wirklichkeit. Zweitens wollte ich dann noch ein paar Bemerkungen machen über den Boom vom Jahr 2002/2003 bis 2008. Was sind die Determinanten dieses Booms? Was sind die Wirkungen dieses Booms gewesen? Drittens, dann vor diesem Hintergrund kann man, glaube ich, auch erst vernünftiger erörtern, wie der Grad der Betroffenheit Lateinamerikas beziehungsweise der einzelnen Länder, Gruppen, Blöcke durch die Krise ist. Und schließlich dann viertens wäre eben nochmal zu hinterfragen, wie denn nun die Bewegung der Linken sich in der Krise darstellt, ob sie, wie ich schon gesagt habe, eher Fortschritte verzeichnen kann oder stagniert oder sogar von Rückschlägen bedroht ist, wie sich das, glaube ich, in manchen Ländern sogar schon ein bisschen abzeichnet. Zum ersten Punkt, Erbschaft des Neoliberalismus. Wir wissen alle und haben uns häufig damit beschäftigt, deswegen kann ich das sehr kurz machen, dass der Neoliberalismus in Lateinamerika als erster Großregion Einzug gehalten hat, schon in den 70er Jahren mit dem Militärputsch von Pinochet. Und dass dann in den 70er, 80er Jahren dann sukzessive fast alle Länder unter diese wirtschafts- und gesellschaftspolitische Orientierung gefallen sind und sie verfolgt haben. Und dass dann eben aber auch interessanterweise in Lateinamerika eine Vorreiterrolle dahingehend gespielt wurde, als die ersten antineoliberalen Bewegungen und dann sogar auch Regierungen auch eben in Lateinamerika sozusagen Einzug gehalten haben. Also wenn man denkt jetzt an den zapatistischen Aufstand von 94 und dann Wahlsieg von Chavez 98, 99 und dann die weiteren Entwicklungen im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, dann kann man sagen, dass also nicht nur Lateinamerika eine Vorreiterrolle in der Einführung des Neoliberalismus gespielt hat, sondern auch Lateinamerika in gewisser Weise eine Vorreiterrolle in der Zurückweisung und dem Widerstand gegen den Neoliberalismus und in dem Experimentieren neuer Wirtschafts- und Gesellschaftsformen gegen den Neoliberalismus zu betrachten ist. Der Neoliberalismus hat, wie wir wissen, versprochen, eine Dynamisierung der Wirtschaft, eine Wohlstandssteigerung, ein Ende der Hyperinflation, die viele Länder Lateinamerikas in den 60er und 70er Jahren geplagt hat. Und man hat eben diese Versprechen, kontinuierliches Wirtschaftswachstum natürlich, versucht zu erreichen, indem man eben eine marktradikale Rezepte auf allen Fronten empfohlen hat. Was die Außenwirtschaft angeht, eben fast völlige Öffnung der Märkte nach außen, Deregulierung der Preise, Abbau arbeitsrechtlicher Sicherungen und so weiter und so fort. Das kennt ihr alles, der ganze Katechismus und Katalog des sogenannten Washington-Konsens. Und man muss auch sagen, dass zunächst einmal diese wirtschaftspolitische Orientierung gewissen Anhang und Anklang fand. Manche Regierungen sogar wiedergewählt worden sind mit diesem Programm, und zwar mit satten Mehrheiten. Wenn ihr an die Wiederwahl von Carlos Menem in Argentinien denkt oder Fujimori in Peru, die eben sozusagen es geschafft hatten, eine gewisse Hegemonie dieser neoliberalen Politik zu erlangen und eben sozusagen auch aktive Zustimmung jedenfalls eine Zeit lang zu gewinnen. Was damit zusammenhing, das muss ich auch hier ganz kurz machen, dass in der Tat dieses neoliberale Programm es geschafft hat, eine Geißel zu bekämpfen effektiv, nämlich die Hyperinflation, das dann auch wieder in gewissem Umfang Wachstumsraten positiver Art zu verzeichnen waren, dass die Haushalte ausgeglichen wurden und so weiter und so fort. Und dass man den Eindruck hat, ja, also es geht voran und manche Länder, denen wurden auch eingeredet, sie sind schon Teile der ersten Welt, wie in Argentinien vor allen Dingen, aber auch anderswo. Und man hatte so den Eindruck, naja, das ist jetzt endlich das richtige Rezept der wirtschaftlichen Entwicklung. Bis dann aber die Widersprüche dieser neoliberalen Orientierung sich immer mehr kumulierten und wechselseitig verstärkten. Und man merkte, ja, also das hat doch einige Nachteile, dieser neue Kurs, insoweit als nämlich die Arbeitsplätze häufig der Öffnung zum Opfer fallen, der Rationalisierung zum Opfer fallen, der Privatisierung zum Opfer fallen. Und in den meisten Ländern stieg die Arbeitslosenquote mehr oder minder rasch an. Auch die Armutsquote stieg an. Also das heißt, die Polarisierung, die sozioökonomische Polarisierung der meisten Gesellschaften, die unter dem Neoliberalismus standen, verschärfte sich. Es nahm der informelle Sektor zu, die Informalisierung der Arbeitsverhältnisse. Der Staatsapparat wurde abgebaut und zurückgenommen und damit viele Bereiche der sozialen Infrastruktur reduziert. Und vor allen Dingen auch in einigen Ländern wurden aufgrund der Öffnung der Ökonomien und der Weigerung, irgendwie eine geplante Industriepolitik zu machen, wurde eben auch der industrielle Sektor verkleinert. Dies alles, ich muss das hier auch schlagwortartig kürzen, dies alles führte dazu, dass gerade gegen Ende der 90er Jahre sich so die Zeichen der Delegitimierung und des Negativen, die diese neoliberale Politik mit sich brachte, sich häuften und eben eine Unzufriedenheit in vielen Bevölkerungen Lateinamerikas um sich griff. Und diese Unzufriedenheit hat sich unter anderem in spontanen Rebellionen, Aufständen Geltung verschafft, aber auch in neuen Wahlergebnissen und so weiter, sodass eben seit Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrzehnts auch in vielen Ländern ja neue Regierungen an die Regierung kamen und die eben als Mitte-Links-Regierung oder Linksregierung je nachdem bezeichnet wurden. Und man muss eben auch konstatieren, dass in dieser Zeit gerade 98, 99, 2000, 2001, 2002 eben auch ein Krisenjahr 5 existierte, wo die Wachstumsraten insgesamt minimal waren und sogar ein Absenken des Pro-Kopf-Einkommens stattfand, sodass manche Ökonomen schon von dieser Zeit als dem zweiten verlorenen halben Jahrzehnt sprachen, in Anspielung auf... Ich hatte zuletzt davon gesprochen, dass die negativen Seiten oder Implikationen der neoliberalen Orientierung sich immer stärker zeigten und sich kumulierten Ende der 90er Jahre und dass diese Tatsache sich dann sozusagen auch politisch irgendwann reflektierte, dahingehend, dass eben auch spontane Volksaufstände zu verzeichnen waren in Ecuador oder auch in Bolivien, in Argentinien und so weiter. Und aber dann auch Wahlen stattfanden, die dann neue Regierungen an die Macht brachten oder an die Regierung brachten, sage ich mal vorsichtigerweise, die man dann als Mitte-Links-Regierungen oder Linksregierungen bezeichnet hat. Und zur gleichen Zeit war das auch der Auftakt dann eines Krisenjahr 5, was man eben schon als halbe verlorene Dekade bezeichnet hat, in Anspielung an die verlorene Dekade der 80er Jahre, wo es eben um die Schuldenkrise ging und Strukturanpassungsprogramme und wo eigentlich die ganzen 10 Jahre es ein rückläufiges BIP-Wachstum oder Negativwachstum gab und eine Senkung des Pro-Kopf-Einkommens um 10% insgesamt zu konstatieren war. Und ähnlich schien es jetzt mit diesem Krisenjahr 5 von 98 bis 2002 zu sein. Und das ist sozusagen, glaube ich, der wichtigste Hintergrund dafür gewesen, dass eben die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer mehr wuchs und sich in solchen Regierungs- und Bereitschaft zu Regierungswechseln auch niederschlug. Damit komme ich schon zum zweiten Punkt, zu dem Boom der Jahre 2002, 2003, 2008. Dieser Boom ist exzeptionell für Lateinamerika. Man spricht, je nachdem, welcher Autor sich artikuliert, von dem stärksten Boom seit 20, 30 oder 50 Jahren sogar. Es geht darum, dass die durchschnittlichen Wachstumsraten des BIP, des Bruttoinlandprodukts, in dieser Zeit auf durchschnittlich 5, 6, in manchen Ländern auch 8, 9% anwuchsen und dass das Bruttosozialprodukt sich innerhalb von 10 Jahren von 2000 auf 2008, 2009 praktisch verdoppelt hat in Lateinamerika. Das muss man einfach erstmal konstatieren, dass das ein ganz wesentliches Moment ist und dass die Pro-Kopf-Einkommen um 30-40% angestiegen sind. Das ist also in jeder Hinsicht exzeptionell, wenn wir die Jahre und Jahrzehnte davor zurückdenken, wo es ein sehr schwankendes, volatiles und ein sehr geringes Wachstum unterm Strich gegeben hat. Was sind die Determinanten dieses außerordentlichen Wachstumsprozesses gewesen? Einmal und der Wohlstandssteigerung, wenn man so will, einmal vor allen Dingen die Entwicklung der Rohstoffpreise, die nun gerade in dieser Periode ab 2003, 2004 sehr stark angestiegen sind, wobei wir Unterschiede machen müssen zwischen Erdgas und Erdöl, nicht mineralischen Metallen, also Eisenerz und Kupfer und so weiter, dann aber nicht tropische Agrarprodukte und dann tropische Agrarprodukte, um also dieses Wort Rohstoffpreiserhöhung ein bisschen zu differenzieren, muss man sagen, dass die größten Preissteigerungen vor allen Dingen bei den Erstgenannten zu konstatieren waren, bei den Letztgenannten weniger. Dass das aber dahin geführt hat, dass die Terms of Trades, also das reale Austauschverhältnis, das Verhältnis von Exportpreisen und Importpreisen, sich gesamtmäßig für Lateinamerika enorm verbessert hat, in dieser Zeit um 30% ungefähr. Und das heißt, dass durch diese Preisentwicklung praktisch 3,5% des BIP sozusagen durch die Preiserhöhung erhöht worden sind. Das heißt also, dass das ja ein glücklicher Umstand war, der nicht jetzt auf eine besondere, kluge oder nachhaltige Wirtschaftspolitik zurückzuführen war, sondern ein Geschenk des Himmels, wenn ihr so wollt, gewesen ist. Dazu kam, und davon sind die einzelnen Länder natürlich auch unterschiedlich betroffen, die Erdöl produzierenden und exportierenden Länder und Erdgas produzierenden Länder, die hatten eben den größten Vorteil, und die über solche Eisenerz und Kupfer verfügenden Länder hatten wesentlich größere Vorteile als diejenigen, die also Erdöl einführen müssen und ansonsten nur über tropische Agrargüter verfügen. Bei denen waren die Vorteile dieser Rohstoffosse am geringsten. Dazu kam eben auch ein wichtiger Kapitalzustrom in Form von Direktinvestitionen, die wieder sehr stark anstiegen, aber auch in Form von Aktienzuflüssen oder die Marktkapitalisierung, das heißt der Aktienwert stieg in der Zeit von 2003, 2004 bis 2007 ums Vierfache in Lateinamerika an. Das muss man sich mal vorstellen, und wer die FAZ und deren Wirtschaftsteil regelmäßig liest, wird sehen, dass da immer auch von großen Rallies, Aktienrallies in Lateinamerika die Rede gewesen ist, auch in dieser Zeit gerade. Das heißt also, hier wurden auch kam einfach viel Kapital nach Lateinamerika hinein. Und schließlich und nicht zuletzt sind auch die Gastarbeiterüberweisungen von vielen Äquatorianerinnen und Äquatorianern, von aus Leuten aus El Salvador, von Nicaraguanern, von Leuten aus der Karibik und aus Mexiko, sehr stark, ja man kann sagen, explosiv angewachsen und bilden immerhin eine Zufuhr von circa 60 bis 70 Milliarden jährlich in der Zeit von 2004, 5, 6, 7. Das heißt, durch alle diese Besonderheiten ist dieser Rohstoffboom, der ja nicht nur Rohstoffboom war, sondern eben sich aus anderen Sachen ableitet und erklärt, zu verstehen. Dazu kommt, dass im Inneren, das waren sozusagen die externen Determinanten, im Inneren kann man sagen, dass es auch eine zunehmend aktivere Sozialpolitik gegeben hat, gerade von Seiten der Mitte links oder Linksregierung, wo man versucht hat, diese extra Gewinne durch den Rohstoffboom abzuschöpfen, sei es durch höhere Exportsteuern oder höhere Steuern, die man ausländischen Konzernen auferlegt hat, die Erdöl fördern, oder durch andere Mechanismen. Das heißt also, dass eine aktivere Sozialpolitik in vielen Ländern nicht zuletzt auch aufgrund dieses Rohstoffbooms von einzelnen Regierungen praktiziert werden konnte. Dann, dass also auch wieder der Staat rehabilitiert wurde und stärker in das Wirtschaftsgeschehen intervenierte, zum Beispiel durch Manipulierung der Wechselkurse, durch teilweise neue Industriepolitik und so weiter und so fort, durch eine Minimallohnpolitik. Das heißt, dass zum Beispiel in Brasilien der Minimallohn sehr stark erhöht wurde, was auch dann sehr große Folgen gehabt hat, genau wie das Sozialprogramm des Hunger-Null-Programms in Brasilien. Es wurde dann auch eine Entschuldungspolitik getrieben. Das heißt, man hat in einigen Ländern vorzeitig die Schulden beim IWF oder Weltbank zurückgezahlt, oder im Falle Argentiniens hat man die Schulden einseitig sozusagen verringert um 70%. Das heißt also, man hat eine Entschuldungspolitik getrieben und eine aktivere Sozialpolitik, was eben auch dann Wirkungen gezeitigt hat. Die Wirkungen auch sehr kurz und plakativ. Es kam in dieser Zeit von 2002 bis 2008 zur Senkung der Armutsquote, das heißt des Anteils der Armen in Lateinamerika, von circa 44% um 1999 auf 34% Ende des Jahrzehnts. Das heißt, immerhin in absoluten Zahlen sind ungefähr 27 bis 30 Millionen Menschen aus der Armut sozusagen, wenn auch knapp, entronnen. Und nicht nur das, sondern sogar der Gini-Koeffizient, das heißt des wichtigsten Maßes der Ungleichverteilung, hat sich in einzelnen Ländern mehr oder minder deutlich verringert. Das heißt, das alte Übel und Erzübel Lateinamerikas, die extremste Ungleichheit von Einkommen und Vermögen, hat sich zumindest auf der Einkommensebene in einzelnen Ländern doch relativ deutlich oder zumindest spürbar verringert. Das heißt, zum Beispiel in Brasilien ist dieser Gini-Koeffizient von 0,62 auf 0,58. Das ist jetzt nicht die Welt und kein revolutionärer Durchbruch, aber immerhin doch etwas, was also zumindest spürbar bei bestimmten Teilen der Bevölkerung angekommen ist. Und ohne diese Spürbarkeit des Ankommens dieser Veränderungen wären auch bestimmte Wahlergebnisse der letzten Wahl von Lula 2006 nicht erklärbar. Auch in Venezuela ist die Armutsquote und auch die Ungleichverteilung rückläufig. Argentinien auch, Nicaragua auch, soweit ich sehe, soweit der CEPAL-Bericht jedenfalls das ausweist. Die Zahl der formellen Arbeitsplätze als Gegenbewegung zu der Informalisierungstendenz, die ich vorhin erwähnt habe, die Zahl der formellen Arbeitsplätze ist leicht gestiegen. Und die offene Arbeitslosigkeit ist in den meisten Ländern deutlich rückläufig gewesen im Zuge dieses Booms. So, das heißt, dass dieser Boom natürlich eine exzeptionelle Periode gewesen ist, der zum Teil auf Kontinuitätsmomenten der Wirtschaftspolitik basierte, zum Teil aber auch auf Umsteuerungselementen, gerade wenn man die neue, aktivere Politik des Staates, auch in der Sozialpolitik und so weiter, beachtet. Ich denke auch, und damit kommen wir schon zum dritten Punkt, wie ist die Betroffenheit Lateinamerikas vor dem Hintergrund dieser Boomphase in der ab 2008 dann voll ausbrechenden Krise zu sehen. Generell, denke ich, kann man sagen, dass natürlich, das hat Steffen ja auch schon völlig zu Recht gesagt, Lateinamerika betroffen sein musste. Wie könnte es auch anders sein? Ein Kontinent, der so stark weltmarktabhängig und verflochten ist, musste in irgendeiner Form betroffen sein. Aber ich denke, dass Lateinamerika dieses Mal weniger heftig und unmittelbar betroffen war als in den vorherigen großen Weltmarktkrisen. Als da sind die Verschuldungskrise von 1982, die Finanz- und Währungskrisen in Mexiko von 1994, 1995 mit dem Tequila-Effekt, der auf andere Länder auch ausgestrahlt hat, mit den Währungskrisen in Brasilien von 1998, 1999 und der Währungs- und Wirtschaftskrise in Uruguay und Argentinien 2001 und 2002. Da war sozusagen Lateinamerika oder irgendein Land in Lateinamerika das Epizentrum des Krisengeschehens. Und diesmal war eben Lateinamerika nicht das Epizentrum, sondern war es eben die USA das Epizentrum und Lateinamerika war eher ein Nebenschauplatz und konnte seine Betroffenheit, wir werden das sicherlich noch viel intensiver und genauer diskutieren mit den Erfahrungen der Länderexperten und Expertinnen, die hier unter uns sitzen, die das dann noch sozusagen im Detail korrigieren werden und differenzieren werden, was ich hier so grobschlächtig und allgemein sage. Ich denke, dass die geringere Betroffenheit und die größere Möglichkeit zu Abwehrmaßnahmen sich aus verschiedenen Momenten herleitet. Einmal, dass eben in dieser Boomphase hohe Devisenreserven angehäuft werden konnten und eine hohe Anhäufung von Devisenreserven auch immer die Möglichkeit bietet, gegen spekulative Attacken sozusagen auch Gegenwehrmaßnahmen zu ergreifen. Das ist schon mal ein sehr wichtiges Moment und ein Aljut oder ein anderes gegenüber den früheren Krisen, wo die meisten Länder dann schon sowieso am Tropf hingen und die Devisenkasse völlig leer war. Zweitens, dass nun auch die Auslandsverschuldung nicht mehr so hoch war wie noch in den 80er und 90er Jahren und man ja durch Rückzahlung der Schulden, gerade bei öffentlichen Schuldnern oder Zahlungsverweigerung, wie im Falle Argentiniens, eben der Schuldenstand deutlich geringer gewesen ist als in den früheren Perioden und damit sozusagen die Manövrierfähigkeit der Regierungen größer geworden ist. Dann die meisten Regierungen hatten auch sozusagen die Politik der ausgeglichenen Haushalte weitergeführt, egal ob es nun Antineoliberale waren oder nicht. Müssen wir jetzt abbrechen oder? Gut. Ja, das heißt also, die Haushalte waren relativ ausgeglichen, sodass dass auch das ein Ausgangspunkt war für eine aktivere Konjunkturpolitik. Schließlich war das Bankenwesen in den meisten Ländern mittlerweile stärker reguliert worden, vor allen Dingen Brasilien, aber auch Argentinien und so weiter. Und die Banken, die in Lateinamerika aktiv waren, haben sich wesentlich weniger an den riskanten Derivategeschäften oder den sogenannten tollen Innovationen beteiligt, wie sie im Finanzjargon immer betitelt werden, also Hedgefonds-Aktivitäten, Derivate und so weiter. Da waren die lateinamerikanischen Banken wesentlich weniger involviert und beteiligt als etwa in den USA und dann auch in Europa. Sogar die öffentlichen Banken, die Länderbanken sich da sogar eingemischt haben in die solche riskante Geschäfte. Dennoch muss man sagen, dass sicherlich die Betroffenheit spürbar ist und sein wird auch noch in einigen Ländern. Man schätzt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1-2% zurückgehen wird und dass auch die Exporte und Importe um 10-15% einbrechen werden. In manchen Ländern sind auch schon die Arbeitslosenzahlen ziemlich explodiert, vor allen Dingen in Mexiko, wo es schon über 1 Million Arbeitslose seit Beginn der Krise gibt. Auch in den karibischen Ländern, zentralamerikanischen Ländern ist es sehr spürbar, die Krise. Und damit, denke ich, kann man auch dazu kommen, die Unterschiedlichkeit in der Betroffenheit darzustellen. Und die ist gewaltig. Gerade wenn man jetzt zwei Länder vergleicht, die beide zusammen fast 2/3 des Bruttoinlandprodukts in Lateinamerika herstellen, nämlich Mexiko auf der einen Seite und Brasilien auf der anderen Seite, dann sieht man, dass hier eine sehr große Differenz in der Krisenbetroffenheit besteht. Während in Mexiko das Bruttoinlandprodukt um ca. 10% einbrechen wird oder schon eingebrochen ist in den ersten Quartalen von 2009 und die Arbeitslosigkeit, wie gesagt, um über 1 Million schon hochgeschnellt ist und auch die Remesas, also die Gastarbeiterüberweisungen, sehr stark rückläufig waren und zu allem Unheil, como si fuera poco, auch noch die Schweinegrippe dazu kam und da direkte Produktionseinschränkungen und indirekt über den Touristenzustrom heraufbeschworen hat und das Land sowieso durch eine extreme politische Instabilität gekennzeichnet ist, wie wir alle wissen, wo wir jeden Tag von irgendwelchen Dutzenden Toten im Drogen Krieg von Calderón hören, wo mittlerweile ja 6.000 bis 8.000 Tote seit Regierungsantritt von Calderón zu beklagen sind. Also Mexiko ist natürlich extrem betroffen von der Krise, ökonomisch, politisch und sozial, und hat auch ein relativ schwaches Antikrisenkonjunkturprogramm aufgelegt, was bei 30, 40 Milliarden Dollar ist. Das sind ungefähr 2-3% des BIP, was überhaupt nicht vergleichbar ist, zum Beispiel mit dem Antikrisenprogramm von Brasilien. Brasilien hat ein Programm aufgelegt, was das Dreifache in absoluten Zahlen und ungefähr 8-10% des BIP ausmacht. Und von daher sehen wir, dass auch Brasilien zwar kurzfristig eingebrochen ist, der Rückgang des BIP, aber jetzt schon seit April, Mai wieder positive Wachstumsraten zu verzeichnen sind. Abgesehen davon, dass der Real, die Währung, wieder aufwertet und die Aktienkurse praktisch vor Krisenstand wieder erreicht haben, ist auch die Arbeitsplatzentwicklung wieder positiv. Also Brasilien, kann man sagen, ist praktisch das Gegenteil, das diametrale Gegenteil. Es gab zwar kurze Anzeichen der Krise Ende des letzten Jahres, Anfang der ersten Monate, aber ist jetzt schon praktisch aus der Krise heraus, was eben auch daran liegt, dass Brasilien eine wesentlich geringere Außenhandelsquote, das heißt Außenverflechtung, hat als Mexiko, hat ungefähr eine Außenhandelsquote von 10-12%. Das heißt, da ist die Binnenökonomie wesentlich wichtiger als der Außenwirtschaftsteil, Außenwirtschaftssektor. Mexiko hat eine Außenhandelsquote von 35-40%, gerade durch die NAFTA-Verflechtung, die Maquiladora und so weiter. Die Diversifizierung der Exportstruktur ist sehr wichtig. Brasilien hat gerade unter Lula seine Außenhandelsstrukturen sehr stark diversifiziert. Denken Sie nur den explosionsartigen Zuwachs mit dem Handel und Austausch mit China, aber auch mit arabischen Ländern, mit Afrika und so weiter. Während Brasilien noch 56% seines Außenhandels 2002 noch mit USA, Europa, Japan abwickelte, ist es jetzt um 12% niedriger. Das heißt also, das hat innerhalb von 8 Jahren oder 6 Jahren ist dieser Anteil des Außenhandels Brasiliens auf 44-46% geschrumpft. Das heißt, zugunsten der Ausdehnung des Außenhandels mit China vor allen Dingen, das mittlerweile der wichtigste Außenhandelspartner vor USA geworden ist für Brasilien und eben auch Afrika, arabische Länder und so weiter. Und Argentinien natürlich, der Austausch mit den Nachbarländern ist auch nicht zu verachten. Das heißt, hier ist eine Diversifizierung der Exportstruktur gemacht worden, was in Mexiko eben nicht der Fall war. Mexiko ist zu 85% von den Exporten und Importen aus den USA abhängig. Und das heißt also, von daher ist die Krisenbetroffenheit an zweiter Stelle auch schon wieder größer. Drittens hat Brasilien ein dreifach größeres Devisenpolster angehäuft als Mexiko. Und kann von daher also auch ganz anders ein solches Konjunkturprogramm auflegen als Mexiko. Und ein Zeichen für die extrem unterschiedliche Betroffenheit liegt auch darin, vielleicht symbolhaft, dass Mexiko bei dem G20-Treffen in London im April diesen Jahres als erstes von einem neu wieder auferstandenen IWF 41 Milliarden oder 43 Milliarden US-Dollar Hilfe zugesagt bekommen, erbettelt hat und zugesagt bekommen hat. 43 Milliarden US-Dollar, während Brasilien vor kurzem, vor 2-3 Wochen, suffisant erklärt hat, dass es Anleihen und Deposite in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an den IWF geben würde. Also kein Nutznießer des IWF, sondern ein sozusagen Gläubiger des IWF geworden ist. Ja, um die aversen Bedingungen hier abzukürzen, komme ich jetzt auch dann schon zu dem Punkt 4. Die Frage, die uns natürlich alle umtreibt und bewegt, wie denn nun auch die politische Entwicklung in und durch und nach der Krise in Lateinamerika sein wird. Wahrscheinlich muss man da auch differenzieren, wie immer auch bei den einzelnen Ländern und Länderblöcken und Regierungen, selbst innerhalb der Mitte-Links-Regierung. Wahrscheinlich wird es für Länder wie Brasilien, Uruguay, vielleicht auch Chile sozusagen eine wo man vielleicht von einer gemäßigten linken, quasi sozialdemokratischen Entwicklung sprechen könnte, wobei man also von einer Kombination von neoliberalen Kontinuitätsmomenten, keynesianischen Elementen plus einer aktiveren Sozialpolitik sprechen könnte. Eine merkwürdige Mischung, aber immerhin wird sie praktiziert. Ob uns das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Das wird sicher eine Entwicklungsvariante sein. In anderen Ländern, die sowieso schon etwas grundsätzlicheren Zugang zur Politik hatten, wie Venezuela, Bolivien, Ecuador, könnte es auch zu einer Radikalisierung kommen in der nächsten Zeit. Das wird sehr darauf ankommen, wie stark die Krisenbetroffenheit ist. Manche Autoren prophezeien sogar das Gegenteil und sagen, wenn in Venezuela und Bolivien, Ecuador die Betroffenheit durch die Krise sehr stark sein wird, die negative Betroffenheit, dann könnten auch die linken Regime noch stärker unter Druck kommen und sogar per Putsch oder per Wahl irgendwie abgesetzt werden. Das ist, glaube ich, eine offene Frage. Ich tendiere eher zu der ersten Variante, die ich vorgetragen habe, dass Chancen für eine Vertiefung des Prozesses eigentlich in diesen Ländern durchaus bestehen. Gefahren gibt es aber durchaus auch in anderen Regierungsvarianten oder Ländern, die man auch unter Mitte-Links-Regierung subsumierte. Das würde ich vor allen Dingen in Argentinien und Paraguay auch sehen, wo schon deutliche Anzeichen der Verstärkung der Rechten zu konstatieren sind. Wenn man die letzten Wahlen in Argentinien betrachtet, dann ist das, glaube ich, ganz deutlich, dass der Kirchner Peronismus, der ja so eine Art Spielart des Linksperonismus war, eine Schlappe erlitten hat zugunsten der rechten Gruppierungen. In Paraguay kann man auch von einer Sammlung der Rechten sprechen und von einem sehr schwachen Regierungsbündnis unter Lugo. Und von daher könnte es durchaus sein, dass hier auch Rückschläge eintreten. Die Wahlen in Mexiko, zu der uns Jutta wahrscheinlich dann in der Diskussion auch weiteres sagen kann, denn eine gute Wahlanalyse habe ich noch keine gehört oder gelesen, sind ja eigentlich auch eher ernüchternd für die Linke, was aber an der Diffusität und der Zersplitterung vor allen Dingen der Linken in Mexiko gelegen hat, wo die alte PRI ja praktisch nicht tot ist, totgesagte leben länger, sondern sozusagen eine Wiederauferstehung gefeiert hat, einen blendenden Wahlsieg zu verzeichnen hatte, was man ja auch nicht gerade als Fortschritt der Linken feiern kann. Das heißt, summa summarum, es wird weitergehen wahrscheinlich in einem heterogenen, post-neoliberalen Experimentieren der Linken, und es ist eben die große Aufgabe und Verantwortung der Linken, sozusagen nicht nur die staatliche Politik, sondern die unterhalb der staatlichen Schwelle sich ereignende Politik in puncto solidarischer Ökonomie, sozialen Projekten, alternativen Ökonomie Projekten weiter zu verfolgen und dafür ja eben auch Anhang zu sammeln und die sozialen Bewegungen zu stärken, damit sie eben Druck auf die jeweiligen Regierungen ausüben können. Ja, damit bin ich am Ende angelangt. Ich hoffe, es war nicht für alle Beteiligten ein zu großes Martyrium, unter diesen Verhältnissen sprechen zu müssen, sich konzentrieren zu müssen und zuhören zu müssen. Aber vielleicht können wir das unter besseren Rahmenbedingungen dann vielleicht noch wiederholen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, zunächst nochmal vielen Dank, Dieter. Oh, ich bin lauter wie du, glaube ich. Ja, ich entschuldige mich nochmal für die schlechten Rahmenbedingungen, die wir jetzt in der Tat hatten, und ich gelobe, dass es nach der Pause besser wird in unserem neuen Raum. Ich glaube, mit dem Input vom Dieter hatten wir jetzt einen sehr spannenden, sehr passenden Einstieg und in unsere weitere Thematik, wo wir uns darüber austauschen wollen, wie Lateinamerika in der Krise reagiert. Besonders interessant fand ich oder schön zu hören fand ich, dass die Auswirkungen der Krise tendenziell in den Ländern geringer sind, die schon vor einer gewissen Zeit vom Neoliberalismus abgekehrt sind, sodass da sozusagen dann teilweise auch erste Früchte getragen werden können. Ja, die ich gerne höre und mit der ich mich so auch in meiner oder in der politischen Stoßrichtung von Attac ein Stück weit bestätigt fühle. Interessant fand ich auch die Thesen, dass die Auswirkungen der Krise tendenziell in jenen Ländern geringer sind, die gerade eine aktive Wirtschaftspolitik betreiben, um auf die Krise zu reagieren, und dass sie tendenziell in jenen Ländern geringer sind, die eine stärkere Binnenorientierung in der Wirtschaft haben, was gerade im Hinblick auf die Exportorientierung Deutschlands, in diese ja pervertierte, extreme Exportorientierung Deutschlands, nochmal spannend ist, um zu diskutieren, was das für Konsequenzen hat.